Dann machen wir das einfach nochmal, oder?
Ja, ich muss auch sagen, also ich habe so viel zu sagen. Das Ding ist, die halbe Stunde reicht gar nicht aus für das, was ich alles sagen möchte. Deswegen mache ich es kurz. Ja, stimmt.
Du machst es kurz?
Deswegen werde ich auch so oft rausgehen.
Okay, dann mach jetzt mal so einen richtig
schönen... Dann mach mal kurz.
Also, vorletzte Woche gab es ja die Pornofolge. Die war qualitativ nicht so geil, hat man ja gehört. Und wir dachten uns einfach... Wir wollen nicht in der C-Liga spielen, sonst hätte man ja auch mich interviewen können. Wir wollen nicht in der B-Liga spielen, wir wollen die A-Liga. Und deswegen haben wir uns Hans Berlin eingeladen.
Richtig, und mit dem reden wir jetzt gleich über Porno, Shooting Stars und HIV.
Ficken.
Schwanz und ehrlich, der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyluder, der weniger als 1000 und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
Jetzt spricht der Vater.
Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der, politisch inkorrekt, das Fitnessstudio nicht nur zum Sport machen benutzt.
Zoll, Zoll, Zoll.
Und zu guter Letzt Mirko, unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Touren.
Und das bin ich. Ich freue mich, dass wir wieder hier sitzen. Ich muss sagen, hier ist heute wieder eine sehr, sehr gute Stimmung im Büro, wollte ich schon sagen, im Studio.
Du, wenn ich euch nicht mehr so...
Was ist denn knistert?
Es hilft einfach, dass wir uns nicht mehr so oft sehen.
Das stimmt. Man merkt schon, dass dann ein bisschen Liebe wieder zurückkommt. Heute wollen wir nochmal über Pornos reden und ein bisschen in die Pornobranche gucken.
Wir wollen da rein tun.
Richtig, wir tun da unseren Penis rein und was auch immer sonst noch dazu kommt. Falls ihr euch wundert, warum die letzte Folge weg ist, wir haben uns tatsächlich entschieden, nochmal neu aufzunehmen, auch aus qualitativen technischen Gründen, weil die war ja, wie wir von vielen gehört haben, nicht anzuhören.
Ich meine ja auch nur technisch, mehr habe ich gar nicht gesagt.
Nee, ich wollte das ja auch nur nochmal sagen. Und wir haben heute ein neues Aufnahmeverfahren, sage ich mal, etabliert, was wir auch schon zum Pride at Home letzte Woche benutzt haben. Und das funktioniert, glaube ich,
ganz
gut.
Den man übrigens noch auf YouTube sehen kann.
Richtig, richtig, richtig. Und wir haben da einen sympathischen Pornodarsteller kennengelernt. Und das ist Hans Berlin aus eigentlich Bayern, aber der wohnt da gar nicht mehr, sondern ist jetzt gerade morgens, ich weiß nicht, 9 Uhr, 10 Uhr in New York.
Nicht Berlin. Ho, ho, ho.
Halb zwölf ist es.
Halb zwölf, oh Gott, voll falsch.
Hallöchen.
Verdammt.
Hallo.
Guten Morgen.
Moin.
Wie geht's dir in Zeiten von Corona und in den USA? Das muss man ja dazu sagen.
Gut, ich bin froh, dass es keine Kamera hier gibt, weil ich habe definitiv eine Corona-Frisur und ich hatte gestern und vorgestern nicht geduscht.
Wir können Hans Berlin nämlich übrigens sehen und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass er was angezogen hat. Ich dachte, wir sehen die heute nackt.
Der hat bestimmt keine Hose an, weil wir sehen nur den Oberkörper.
Ja, stimmt.
Und ich sag mal so...
Wer weiß, was drunter
ist. Was in der Fantasie passiert, passiert in der Fantasie. So viel kann ich euch schon mal sagen. Nein, wir hatten dich kennengelernt beim Pride at Home. Da hast du mit Ich weiß, was ich tue zusammen ein bisschen über deine HIV-Erkrankung erzählt und auch, was das im Porno-Business bedeutet. Da hatten wir nur 15 Minuten Zeit und deshalb haben wir gedacht, komm doch nochmal vorbei, wir machen das nochmal und vor allen Dingen ein bisschen länger. Aber bevor wir gleich über alles andere reden, über Shooting Star, dein Musical und auch über die HIV-Infektion, wie ist denn das eigentlich jetzt gerade als Pornodarsteller während Corona?
Ich glaube, man kann sagen, ziemlich scheiße. Aber für uns alle. Ich bin echt froh, dass ich vorher so wie Lars früher war, eine Schlampe. Und
wieso früher?
Also es wurde mir zumindest jetzt gesagt. Hat er mir erzählt. Aber ja, auf jeden Fall, ich hatte für mein Just for Fans Account habe ich recht viel vorher schon gedreht und habe da eigentlich immer noch recht viel Material, was ich halt immer so einmal die Woche dann veröffentlichen kann. Aber ansonsten ist natürlich alles zum Stillstand gekommen. Ihr guckt euch viele Pornos gerade an, aber wir können sie halt nicht drehen, weil die ganze Studios auch nicht mehr drehen dürfen.
Okay, also Studios sind quasi auch tatsächlich angehalten, das nicht mehr zu machen. Da gibt es auch keine Möglichkeit. Ich meine, es sind die USA, da habe ich immer gedacht, da geht alles.
Nein, ist alles zu. Ich hatte jetzt ein Studio, hat mir jetzt geschrieben, die wollen so ein Mix-Video eben haben. Und da werde ich mich jetzt die Tage dann mal in den Central Park begeben, weil ich mir gedacht habe, so ein schönes Mix-Video irgendwie hinter den Büschen wäre ziemlich geil.
Ja, vor allem könntest du richtig gut, wir haben ja ein bisschen vorher recherchiert natürlich. Das war die beste Recherche überhaupt, die wir machen konnten. Und du spritzt ja auch echt weit. So anderthalb Meter könntest du doch super machen eigentlich. Also das wären die perfekten Pornos.
Wie gut ihr schon wieder informiert seid.
Die besten Voraussetzungen eigentlich, um Pornos zu drehen.
Genau. Ja. Wobei ich es nicht für meine Cumshots bekannt bin. Also da bin ich immer ganz neidisch. Da bin ich immer ganz neidisch und habe schon versucht mit sämtlichen Supplements und Essen und
ach,
so weiter.
Aber das wirklich? Das
genau,
zu entheißen?
Genau, es gibt verschiedene Vitamine und verschiedene andere Sachen, die man eben nehmen kann. Ich habe aus dem Internet dann auch mal Spritz wie ein Pornostar bestellt.
Geil!
Oh Gott.
Und es hat aber nicht funktioniert. Also mein Urologe hatte mir dann mal gesagt, man muss dann beim Kommen, wenn man das so ein bisschen zusammendrückt, dann kann man weit spritzen, aber man kann die Menge nicht beeinflussen, auch nicht durch irgendwelche Supplements eben.
Ich habe nämlich Nahrungsergänzungsmittel,
so heißt es.
Ja, ich habe nämlich vor kurzem tatsächlich Sexspielzeug kauft, auf so einer Seite, da gab es angeblich so eine Pille, die das besser machen soll, aber das
bestimmt.
Sowas traue ich irgendwie
nicht. Das ist wie die Pille zum Abnehmen und zum Muskelzunehmen.
Ja, genau. Ich habe es versucht und ich habe nie wirklich einen Unterschied festgestellt.
Ich eine Pille, wo weniger rauskommt.
Ja, ihr beide wieder. Ne? Ja. Naja, egal.
Ich will also Videos sehen. Ich will da Videos von den anderen beiden
sehen. Schicken wir dir alles zu.
Okay.
Lars stirbt hier schon wieder 12
nee,
Tode.
Alles gut. Ich bin entspannt.
Tu da nicht so.
Genau, also 1,5 Meter. Achso, was ich noch kurz sagen wollte. Es haben Forscher nämlich jetzt, ich glaube vorgestern erst, das Covid-19-Virus im Sperma nachgewiesen.
Ja,
das heißt,
nee.
Das ist quasi so das i-Tüpfelchen auf der Arschloch-Virus-Skala.
Ja,
wirklich.
Sperma.
Also, dass es jetzt vielleicht sogar noch sexuell übertragbar ist, also ich meine, beim Sex ist die Wahrscheinlichkeit eh hoch, dass man sich damit ansteckt, aber nichtsdestotrotz, also jetzt quasi so das Nonplusultra von Scheiße, könnte man sagen.
Wo wir gerade bei Anstecken, krank und sowas sind, mir fällt da ein ganz schlechter Witz ein. Ich bin ja bekannt für meine schlechten Witze heute.
Ich leg mich schon mal hin.
Also, wie meldet ein Pornodarsteller sich krank? Ich komm heute nicht. Komm, das ist witzig, Leute.
Oh Gott, Michael, das ist schon wieder so flach.
Okay, also. Ach,
schön, aber er hatte wenigstens eine Minute.
Toll, ich mag das.
Okay, also ich höre daraus, Porno-Labels werden auch kreativ und überlegen sich andere Möglichkeiten, um an die Leute ranzukommen.
Genau.
Und in dem Fall quasi mit Wix-Videos. Wir haben ja tatsächlich Recherche betrieben und du hast ja auch schon mal, also du bist ja zumindest nicht, ich würde sagen, schüchtern davor, in so halböffentlichen Orten Dinge zu tun. Ist das so ein Kink oder machst du das tatsächlich eher, weil du weißt, dass Leute darauf abgehen?
Ach so, ein Kink ist es schon. Man muss hier in Amerika echt nur super vorsichtig sein, weil wenn ich das jetzt im Central Park mache und der Central Park ist voll und es sind sehr viele Kinder da und die Polizei erwischt dich, dann wirst du als Sex-Offender eben, kommst du dann wirklich auf diese Liste im Internet einzusehen, dann mit sämtlichen Kindermissbrauchern und so weiter und Vergewaltigern.
Pass bloß auf.
Auch wenn du jetzt nicht deinen Schwanz im Kind gezeigt hast, auch wenn ein Kind jetzt weit weg ist, aber trotzdem.
Ja, ich glaube, selbst so Pinkeln auf dem Kinderspielplatz oder in der Nähe vom Kinderspielplatz ist super gefährlich, ne?
Genau. Da sind echt krassen. Ein 50-jähriger Freund von mir hatte mal einem 40-Jährigen einen Blowjob gegeben in Malibu nachts im Auto und da waren aber Kameras da, weil das war so ein Strandparkplatz und dann kam plötzlich die Polizei und die hat die festgenommen und dann musste dem Anwalt ziemlich viel Geld geben, damit der dann da rausgebuchst wurde, dass er nicht auf diese Liste kommt.
Das ist ja crazy. Also,
aber die sind
das
sowieso
ist halt
krass
eben das Land der möglichen, wie heißt denn der, das Land der möglichen, nee, das Land
der unbegrenzten Möglichkeiten.
So unbegrenzt, genau, die sind ganz schön begrenzt.
Ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen, wenn es um Sex geht, habe ich das Gefühl, dass die USA sehr begrenzt ist.
Voll.
Auch ein bisschen beschränkt an mancher Stelle.
Genau, aber was halt eben so interessant ist, dass Amerika immer noch den Porno der Welt darstellt. Mhm. Weil man kann es ja meistens immer sehen, wenn die Leute beschnitten sind. Wenn sie beschnitten sind, sind sie ja amerikanisch, meistens.
Ach, meist. Warum? Gibt's da einen Grund für?
Naja, in Amerika ist nach meinem Wissen das einzige westliche Land, wo nur aus Hygienegründen eben die Männer noch beschnitten werden.
Okay,
das ist also man muss, wenn man ein Kind hat, dem Kinderarzt sagen, dass er es nicht beschneiden soll.
Sonst macht er
weil
das.
Weil ansonsten kommt das einfach auf die Rechnung mit drauf.
Okay, das wusste ich gar nicht.
Das ist ja mein Land, ne?
Voll. Aber nicht mein.
Wir reden jetzt bitte nicht über Beschneidung, weil das würde nochmal ein ganz anderes Fass aufmachen.
Genau.
Wir haben ja jetzt quasi schon deinen ersten Kink quasi abgehakt. Die Frage wäre, gibt's noch mehr? Was ist denn so dein Go-To-Ding, wenn du selber Sex hast oder wenn du auch Pornos machst? Was sind so deine Lieblingssachen, die du machst?
Also das Lustige ist, ich bin ja eigentlich ziemlich Vanilla. Also Vanilla-Sex so. Also ich habe jetzt gar nicht so großartige Kinks. Das Lustige ist nur, wenn man aus Deutschland kommt, wird einem natürlich einem immer gleich nachgesagt, okay, du machst jetzt hier deine Fisting-Videos und hier jetzt deine Piss-Videos.
Das ist wirklich so, dafür sind wir bekannt. Krass. Für Hardcore-SM und NS-Zeug.
Total. Also ich weiß nicht, an was es liegt. Es gab doch mal diese, oder die gibt es immer noch, diese deutsche Sexwissenschaftlerin, Dr. Ruth, die in Amerika sehr bekannt ist eben. Und die hat sehr offen über Sex geredet. Cartman's Mom was in a Scheiße-Movie in South Park, wenn ihr euch daran erinnern könnt.
Nee, können wir da, nicht, aber das ist, ich kann mir vorstellen, also, worum es geht.
Genau, she was in a German Scheiße-Movie. Genau, Cartman's Mom was in a German Scheiße-Movie. Das bedeutet, dass dann auch wieder alle gedacht haben, dass wir irgendwie so in diese Scheiße-Spiele irgendwie sind. Also uns wird alle schon nachgesagt, dass wir sehr, genau, sehr offen und sehr kinky sind. Und da sage ich halt eben, ich mag gerne einen großen Schwanz im Arsch, aber eine Faust muss ich jetzt nicht drin haben.
Zum Glück bist du nach Amerika gegangen, um das zu widerlegen, dass es nicht so ist.
Genau. Also ich bin ja nicht so kinky. Ich finde mal ein Gangbang irgendwie ganz nett. Aber jetzt wirklich so, ich stehe jetzt auch nicht unbedingt auf Anpissen. Ist das nicht unbedingt mein Ding. Aber das wird uns Deutschen halt eben nachgesagt.
Das heißt aber, du würdest das machen, wenn es dafür Geld gibt. So klang das jetzt für mich.
Ich hatte letztes Mal ein Dreh, wo wir ein paar Leute auf einen pissen mussten und ich konnte nicht.
Oh, aber das kenne ich. Also ich mache das ja auch ab und zu mal im Bett. So, darüber haben wir schon mal hier geredet im Podcast. Aber das kann ich auch nicht.
Im Bett, da will ich dann,
nee, also im Bett nicht. Nicht im Bett. Aber während des Sexes ist das schon mal passiert. Und ich kann das aber zum Beispiel auch nicht. Also ich kann das nicht als...
Ich habe das auch mal probiert,
Gebender.
Das
kam nix.
Ich stell mir vor, was... Also
ich habe eine sehr schüchterne Blase. Ich kann auch zum Beispiel auf Partys nicht pinkeln am
Pissoir. Kann ich auch nicht. Ich muss immer in die Kabine.
Wenn du das privat nicht machen kannst, ist es ja irgendwie noch okay. Aber ich stell mir vor, wenn du gebucht worden bist für einen Dreh, ist das so, als hätte man seinen Text nicht gelernt?
Oh ja, was haben die dann gesagt?
Naja, das war auf Fire Island, auf dieser Insel vor New York, ja. wo sehr viele Partys und so gefeiert werden. Und da waren wir für so ein paar Drehs eben gebucht. Also das war wirklich jetzt so nach einer Fix-Szene eben, da wurden zwei Fix-Szenen gedreht. Und dann war eben die nächste Szene, war halt dann, wer noch auf den Blablabla pinkeln will, der kriegt nochmal extra Geld. Aber da ist es halt wirklich so, da steht halt ein Kameramann und die anderen Leute dann um dich herum und die pissen dann da fröhlich los und du kannst dann nicht, genau. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, ne, geht nicht. Also die $200 könnt ihr euch dann auch sparen.
$200 gab es dafür? Also sorry, dafür genau. Würde ich es auch machen.
Ja, da war ich ganz viel.
Liter gesoffen, da hätte ich aber zu gesehen, dass ich denke.
Ich hätte losgedrückt.
Wie sieht denn so eine Fix-Szene aus? Du hast es schon so schön betitelt. Wie läuft die ab?
Also ich habe ja vor 2012, vor 8 Jahren jetzt angefangen und da hat sich viel geändert. Vor allem, da kann man immer sagen, je größer das Studio ist, umso länger dauert der Dreh. Also sowas wie Raging Stallion, Hard House, Falcon und so weiter, das kann dann schon echt so um die 8 oder 10 Stunden dann eben dauern, wenn Fotos eben vorher gemacht wird, Maske. Bei Fotos gibt es ein spezielles Licht, dann für den Film muss das Licht wieder geändert werden, dann kommt die Maske wieder rein, dann werden die ganzen Stellungen durchgesprochen. Also das kann schon so zwischen 8 und 10 Stunden dauern. So Baerbeck-Filme wie jetzt von Treasure Island, die können in 1-2 Stunden können die vorbei sein. Weil da wird ja, wenn man das anguckt, da ist es ja fast immer so, als würde es jemand mit dem iPhone eben filmen. Mhm. Da filmt der Kameramann um einen Jahr eben rum, um die richtige Szene aufzunehmen.
Also das ist dann quasi so ein bisschen Amateur, in Anführungszeichen, genau. Wo man dann das Gefühl hat, man ist direkt dabei, also quasi kaum Schnitte und so. Wie, du hast jetzt gerade gesagt, das kann auch 8 bis 10 Stunden gehen.
Yeah.
Wie belustigt man sich denn selber so 8 bis 10 Stunden? Also ich meine, da muss man, also ich meine, du hast jetzt gesagt, du bist eher passiv, ne? Bei sowas?
Im Porno mache ich beides.
Okay.
Je älter ich werde, umso passiver werde ich, weil es einfach zu anstrengend ist, top zu sein.
Ja, richtig. Geil. Warum wird es anstrengend?
Da muss man so viel arbeiten, also vor allem halt eben beim Pornodreh dann eben. Ich will ja nicht einen Herzinfarkt beim Dreh kriegen.
Nee, aber dann sag mal, wie hält man sich denn so bei Laune bei so über 8 bis 10 Stunden?
Naja, als erstes eben ist zu sagen, dass mir von vornherein immer gesagt wurde, Porno ist kein Dating-Service, also es ist kein Grindr und kein Scruff. Also du musst halt eben gucken, dass, weil oftmals erfährst du nicht, bis du an ein Set kommst, mit wem du eigentlich drehst. Du wirst vorher gefragt, ob du eben aktiv, passiv oder beides halt eben machen willst. Oder wie gesagt, eine Fisting und eine Piss-Szene. Also das wird vorher abgesprochen. Und dann kommst du an ein Set und dann musst du halt eben mit deinem Partner halt auch, du musst ihn irgendwie gut finden. Und da gibt's halt dann kleine Hilfsmittel halt dann eben, die man sich selbst mitbringen kann. Also ich greife immer ganz gern auf eine Viagra zurück, beziehungsweise auf so ein Herbal Viagra, die es billiger im Laden gibt. Dann habt ihr bestimmt auch schon mal von der Schwanzspritze mal was gehört.
Hä, von wem?
Ich hab noch nie. Hä, was? Schwanzspritze? Hä? Ja, hab gehört. Wie funktioniert die nochmal, nur um ganz kurz zusammenzufassen?
Genau, also das ist, also da hatte ich zum Beispiel vorher noch nie was davon gehört. Und das ist scheinbar, das gibt's, das ist schon länger als Viagra auf dem Markt und war eben hauptsächlich für Leute, die Probleme eben haben, mit Ständer zu bekommen, wenn sie zum Beispiel querschnittsgelähmt sind und trotzdem Sex haben wollen. Und das wird in die Schwanzwurzel gesetzt und dann muss man das in diesen Schwellkörper einspritzen und dadurch wird dann das Blut oder alles, was dann da drin ist, wird dann da drin behalten und je mehr. Also es kommt auf die Dosierung eben drauf an. Man soll halt dann eben gucken, dass es jetzt nicht länger als 3, 4, 5 Stunden eben dann hart ist. Weil ich glaube, jede Viagra-Werbung hier in Amerika sagt, nach 6 Stunden soll man auf jeden Fall ins Krankenhaus gehen und sich da behandeln lassen.
Okay, also danach wird der Schwanz quasi hart und bleibt dann aber auch hart.
Genau, und bleibt dann hart. Also man kann seine Steuererklärung machen und trotzdem hart sein. Und dann kommt eben das Schauspielern dann eben mit dazu. Also ich muss immer sagen, ich habe meistens immer sehr viel Spaß am Sex, auch am Pornosex. Mhm. Und es gab ganz wenige Szenen, wo mir mein Partner nicht gefallen hat oder wo mein Partner in der Pause dann so an seinem Handy dann gespielt hat, wo halt dann gar keine Connection da war. Also ich habe da meistens immer sehr viel Spaß.
Ah, okay. Also dann, okay. Jetzt, ich möchte mal kurz so ein paar Mythen hier, Pornomythen, weil gerade habe ich so ein bisschen die Idee, normalerweise würde man in der Pause dann tatsächlich, was macht man denn sonst in der Pause? Spielt man dann weiter an sich rum? Ist man dann noch aufgegeilt? Fängt man an zu knutschen? Was macht man da? Oder guckt man sich dann einfach nur ganz tief in die Augen und sagt, Mensch, das war aber heute ein entspannter Arbeitstag.
Naja, in einer perfekten Welt hast du halt das, was du gerade gesagt hast, dass du halt dann zwischendurch auch ein bisschen weiter rummachst, ein bisschen knutscht, dass da halt wirklich die Chemie halt eben passt. Ansonsten kann es auch sein, dass du da zwischendurch dann eben mal am Handy rumspielst und dir selber halt dann mal ein Porno anguckst, um Ständer zu kriegen. Ich habe auch teilweise mit Hetero-Darstellern schon mal gedreht, mit denen ist es natürlich noch ein bisschen anders, weil da ist in der Pause halt dann nix. Die gucken sich dann irgendwelche Hetero-Pornos an. Aber wie gesagt, also bei mir, und ich glaube, das sieht man bei meinen Filmen eben auch, also ich habe da Spaß und bei mir ist es wirklich auch alles echt eben mit dabei. Weil man will natürlich die Illusion jetzt nicht zerstören, aber deswegen habe ich jetzt in den 8 Jahren, wo ich Porno mache, ganz deutlich gemerkt, dass eben solche Filme wie jetzt Treasure Island, Raw Fuck Club, dass die eben auch sehr erfolgreich sind, weil sie halt wirklich, als würde die Kamera einfach so nebenbei mitlaufen. Mhm. Und auch eben OnlyFans, Just for Fans ist ja deswegen so erfolgreich, weil es eben alles echt eben
genau zeigt. Also es soll das Signal sein, dass das gerade alles echt ist und gerade hier so passiert und quasi dem Zuschauer vorgaukeln. Ich freue mich natürlich, wenn das so ist, wenn das genau so ist, genau. Aber es soll natürlich dem Zuschauer auch so ein bisschen dieses Unmittelbare, du kannst direkt dabei sein, du bist quasi hier mit dabei. Ich meine, das macht man im Fernsehen ja nicht anders. Es gibt ja auch die Filme, die quasi in einem Take gedreht worden sind und die sollen genau dieses Gefühl vermitteln, dass ich die ganze Zeit live dabei bin, was hier gerade passiert. Und da sind Amateurfilme beim Porno natürlich nochmal besser, um sich damit identifizieren zu können.
Genau. Wenn man jetzt, man müsste jetzt bei dem Pornofilm jetzt nicht immer alles zeigen, weil wir Pornodarsteller sind jetzt auch nicht Maschinen, die jetzt auf Kommando kommen können. Und da ist es natürlich ganz gut, dass es einen Schnitt gibt, weil wenn dann irgendwann mal das Kommando kommt, okay, wir haben jetzt genügend Videomaterial, wir können jetzt langsam mal an den Orgasmus hinarbeiten, dann ist es jetzt auch nicht so, dass wir wumm, sofort kommen können, sondern da kommt dann eben, wie gesagt, der Moment, wo sich dann vielleicht ein Partner zur Seite wendet und sich dann irgendwie ein anwächst und dann kurz bevor er kommt, wird dann weitergedreht. Also da ist dann Schnitt eben ganz gut.
Du hattest eine Frage.
Ja, nee, ich war gerade noch so, also ich finde so, was vor der Kamera passiert, das sehen wir ja alle und wissen wir ja alle. Ich finde das viel, viel interessanter halt noch, was alles so dahinter passiert. Und ich habe gerade so einfach im Kopf gehabt, stell mal vor, wie geil das wäre, wenn du halt, also gerade wenn du in Amerika bist, dann hast du sofort irgendwie Hollywood im Kopf, wenn du so eine eigene Kabine hättest, weißt du? Und dann nicht mit einem Sternchen, sondern mit einem Schwanz, wo einfach dein Name draufsteht. So eine Kabine, wo einfach du dich zurückziehen kannst, so in den Drehpausen. Das wäre richtig geil, wenn es sowas gäbe. Und dann kannst du halt wieder zurück, deine Maske gehen, dein Penis wird
gespielt. Du meinst so einen Regiestuhl? So,
ja, das wäre auch geil. Ein Regiestuhl, wo hinten dann Overdick draufsteht. Mal Leute, wie geil wäre das, bitteschön.
Man muss aber echt sagen, also wie gesagt, es kommt immer auf die Größe des Studios an, wegen verschiedenen Steuergründen und auch, weil Kalifornien irgendwann mal das Kondomgesetz einführen wollte vor einigen Jahren, ist die schwule Pornoindustrie nach Vegas gezogen und die haben sich da wirklich so große Warenlagerhäuser dann eben gemietet und haben da wirklich komplette Studios mit verschiedenen Sets dann eben reingebaut. Da hast du dein Büroset, dein Schulset,
Ich wäre so eine richtige Diva auch, wenn ich da am Set wäre. Ich würde eine Kabine haben wollen, ist einfach so. Ich würde mit
genau,
so einem
Spiegel, da hast du auch noch deine weißen Bademäntel und so weiter. Ja. Wenn du jetzt eben für Treasure Island dann eben drehst, dann wird es hier in Midtown Manhattan in einem Hotel gedreht und dann ist es in einer Stunde vorbei und das ist dann eher wie so ein Hotel-Hookup auf Grindr.
Geil. Aber ich habe noch eine Frage. Und zwar können Lars und ich aus eigener Erfahrung ja sprechen. Wir haben beide ja schon Nackt-Shootings gehabt mit Fotografen. Aha. Und das ist ja nicht, es ist kein Geheimnis, dass wir mit unserem Fotografen auch mal, schon mal Sex hatten, mit dem wir das Shooting hatten. Wie oft kommt denn das vor, dass der Kameramann geil wird beim Dreh? Und wie
kommst du denn jetzt eigentlich darauf, dass
ich weiß alles, ist egal. Ich weiß, was
wo
meine Arbeitskollegen
sehen.
Das sagen
die
wir hier nicht
mehr. Die hatte Lars mal für eine Zeit lang auf seinem Instagram.
Na, aber die waren ja richtig nackt.
Nee. Aber mit dem Fotografen, das war ja mit Lukas.
Mit dem habe ich nichts.
Ach, nee. Aber
nur mit anderen
Fotografen. Nein, ich hatte aber auch mal einen Fotografen, da habe ich nämlich auch ein Nacktshooting gehabt. Und irgendwann hat mich das so angemacht, weil ich auch gesehen habe, da rührt sich die ganze Zeit bei dem, was in der Hose beim Fotoshoot.
Eben, so kennt man das ja bei diesen Shootings, die man macht, der Fotograf.
Und normalerweise habe ich immer gesagt, ich mache das nicht. Und
aber wenn der Fotograf geil ist.
Ich möchte kurz dazu sagen, bei dir ist das noch gar nicht so lange her.
Bei dir ist es auch jedes Mal so.
Weil mein Fotograf auch immer hübsch sind, da kann ich ja nichts für.
Weil ich möchte kurz sagen, dass wir einmal auf dich gewartet haben und du uns dann im Nachhinein erzählt hast, dass du...
Ja gut, da konnte ich ja nichts für, das war gar nicht so geplant.
Vor allem völlig verspätet. Aber ich hatte irgendwie 3-4 Nackt-Shootings und ich hatte davon eins, wo ich was mit dem Fotografen hatte.
Nee, aber jetzt die eigentliche Frage, die mich stellen wollte, ist...
Wie oft kommt es eben vor, dass die Kameramänner oder Tonmänner, was auch immer
Regisseure,
dabei ist...
Regisseure, Produzenten...
Genau, wie geil werden die beim Dreh?
Und wie oft holt man mit denen ab?
Ich glaube jetzt gar nicht mehr, das ist wirklich so eine Fantasie, die man jetzt dann hat, weil natürlich jetzt nicht jeder hinter der Kamera so geil ist wie die Typen vor der Kamera. Also meistens will man jetzt da gar nicht, dass die da mit einsteigen. Andererseits ist es hier in Amerika, das hat dann auch viel mit den ganzen Gesetzen dann eben auch zu tun, hat man mit Harvey Weinstein ja gesehen. Also das läuft alles sehr, sehr anständig da eben ab. Ich hatte auch mit einigen Regisseuren gedreht, die waren in einer monogamen Beziehung eben, in einer monogamen Schwulen- oder monogamen Hetero-Beziehung.
Ja, noch, Lars.
Fuck you.
Also es ist bei mir, einmal ist es vorgekommen, und das war beim Treasure Island-Dreh in London, es hat irgendwie nicht gepasst, die Szene mit meinem Drehpartner, und die beiden Kameraleute waren aber ziemlich geil, und ich gesagt habe, die sollen sich halt jetzt auch mal ausziehen, und dann haben wir uns dann alles ein bisschen an die Schwänze rumgelutscht. Aber das ist wirklich bis jetzt nur einmal eben vorgekommen.
Einmal von darf ich einmal kurz fragen, wie viele du gedreht hast, so circa? Ich glaube, du kannst das selber, glaube ich, oder kann man,
also ich habe letztens auf online, hat jemand das zusammengetan, das waren, glaube ich, so 500 Szenen, die ich da gedreht habe in 8 Jahren.
Krass. Ja, von 500 eine Szene, den man ja da so gab. Also gut, der Mythos ist auf jeden Fall, ja, ich sag mal, runtergedreht. Eine Sache,
die... Es ist gar nicht mal so ein Mythos, wenn ich da einhaken darf. Ich hatte da damals eher ein bisschen Angst gehabt eben. Ich dachte mir jetzt wirklich, wo ich da an das erste Mal ein Pornoset gegangen bin oder wo ich mich da beworben hatte, bei Titan war das damals, ich dachte mir halt eben, okay, ich muss jetzt mit jedem Sex haben, wir nehmen alle Drogen und das ist alles ganz schmuddelig. Und ich war dann wirklich froh, festzustellen, dass die Pornoindustrie wie jeder andere Job eben auch ist. Und Zeit ist Geld. Wenn man jetzt da zu viel Party macht, dann kostet das zu viel Geld, dann die Szene nicht gut, deswegen wird da wirklich diszipliniert gearbeitet.
Eine Frage, die du jetzt gerade schon quasi selber in den Raum geworfen hast, ist, ich sag mal, es ist ja so eine landläufige Meinung, dass in der Pornoindustrie sehr viele Drogen genommen werden. Kannst du das bestätigen oder dementieren? Oder ist das tatsächlich von Person zu Person einfach unterschiedlich?
Da, wie gesagt, da kommt es ihm auch wieder auf Studie drauf an, weil es gibt ja von Treasure Island gibt es ja so einige Filme, wo die ja wirklich das, wo man die sieht ja, wie sie ihre Drogen nehmen, okay, und wo die glasigen Augen haben. Hier jetzt, bei den großen Studios hat es auch was mit dem Gesetz eben zu tun, weil wenn du im Drogeneinfluss bist, dann kannst du ja
kein Konsent, dass du quasi...
Genau, ja, stimmt. Also ich musste das teilweise, es war auch bei ein paar Studios da mal, wo ich gefilmt wurde, wo ich sagen musste, ich bin nicht unter dem Einfluss von Drogen und die Entscheidung, jetzt diesen Pornofilm zu drehen, ist meine eigene Entscheidung und ich wurde nicht dazu gezwungen. Und wie gesagt, Zeit ist Geld. Wenn jemand auf Drogen ist, dann kann der jetzt vielleicht nicht so gut arbeiten. Ob der jetzt individuell irgendwas einwirft oder so, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, wenn man merkt, dass er am Set dann nicht mehr performen kann, nicht mehr arbeiten kann, dann ist auch mit der Karriere schnell vorbei.
Ah, das ist dann, also sind die auch relativ rigoros dann bei euch?
Genau, weil wie gesagt, also da ist halt Zeit ist Geld. Ich meine, wie in Hollywood ja genauso, wenn jetzt jemand wirklich was ganz Besonderes hat, irgendwie einen Riesenschwanz oder einen wunderschönen Arsch oder ein Newcomer ist, dann gibt's da bestimmt, wird da bestimmt das ab und zu mal ein paar Sachen vergeben. Aber auch in der Pornoindustrie ist eben, wenn es einfach ist, mit dir zu arbeiten, wenn du ein guter Mensch bist, dann kriegst du auch mehr Buchungen.
Cool. Was mich noch ganz kurz interessiert, Hans, wie bist du überhaupt dazu gekommen, Pornos zu drehen? Bist du entdeckt worden? Hast du dich beworben? Was passiert?
Also ich bin 2002 nach Amerika ausgewandert, um hier in New York Schauspielunterricht zu nehmen. Hab das 4 Jahre gemacht. 2006 bin ich nach L.A. gegangen und wollte der deutsche Brad Pitt werden. Das hat dann leider nicht so ganz funktioniert. Ich habe viel Catering gemacht, habe dann zum Gogo-Tanzen angefangen und wurde dann beim Gogo-Tanzen wirklich eben angesprochen, so, hey, du hast doch Porn-Potential. Und dann habe ich aber gesagt so, nee, ich bin Schauspieler, ich kann sowas nicht machen. Und irgendwann wurde mir dann mal klar, nachdem diese Frage immer wieder kam, ob ich einen Pornofilm drehen will. Und wo ich dann auch festgestellt habe, dass ganz viele von meinen Gogo-Tänzern auch schon Pornofilme gedreht haben, habe ich mich da so ein bisschen erkundigt, hatte dann eben ein langes Telefonat mit Titan gehabt eben und habe mir dann gedacht, es gibt keine Schauspielkarriere, die ich zerstören kann. Und ich habe total gerne Sex und warum mache ich nicht Geld mit Sex? Also ich wurde entdeckt.
Geil.
So haben wir uns das auch vor anderthalb Jahren gedacht. Ja,
genau, wir werden jetzt auch mal mit entdeckt. Sex entdeckt. Offensichtlich nicht, wie man sieht. Wir machen weiter in diesem Podcast. Aber tatsächlich hast du ja gerade schon mal was angesprochen, schauspielerisch. Also du wolltest eigentlich Schauspieler werden. Und du hast jetzt in den letzten, ich weiß gar nicht, Monaten ist das? Also ich habe das schon vor ein paar Monaten gelesen, dieses Projekt. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt tatsächlich schon gibt. Shooting Star, das könnte jetzt alles sein, aber es ist tatsächlich ein Musical, was du in New York oder für New York geschrieben hast. Worum geht's da und warum hast du dir gedacht, ach, ich mach mal ein Musical jetzt?
Also ich hatte, wie gesagt, 2012 angefangen, 2013 habe ich mit Jesse Aris gedreht und Jesse Aris ist eine geile Sau, das ist so ein halb Amerikaner, halb Deutscher und der hatte nebenbei, ich glaube, der war auch mal bei Deutschland sucht den Superstar in der Vorentscheidung und so weiter.
In Deutschland.
so wie Michael und, Oberdick.
Ja, echt, wobei da war ich noch nicht, alles habe ich gemacht, aber das habe ich noch nicht gemacht.
Kommt noch.
Niemals.
Das also sprich, er hatte eben gesungen und hat sein ganzes Pornogeld eben in die Produktion von seinen eigenen Liedern gesteckt und ist dann teilweise eben auch aufgetreten in irgendwelchen Clubs im Jockstrap, hat sich dann teilweise auch noch seinen Schwanz eben aufgespritzt, hatte ein paar Turnschuhe und hat dann Lieder gesungen wie I'm your pornstar, baby. Und da kam die Inspiration eben, ein singender Pornostar, Porno-Musical. Mhm. Anfangs eine lustige Idee und dann das Schöne in Amerika ist eben, das eine verrückte Idee und das sagt dir halt jemand, arbeite daran, klingt gut. Ich habe mich hingesetzt, habe Bücher gelesen, Musicals angeguckt und hatte dann mein erstes Musical-Script geschrieben. 2015 war in Berlin. Wo seid ihr eigentlich gerade?
Wir sind in Köln.
Ist in Köln. Im Berliner Schwulenmuseum gab es eine Ausstellung zu schwulen Porn. Und die haben mir gesagt, hey, wir sind große Musical-Fans, willst du eine Lesung machen von deinem Musical? Und das war dann noch nicht mal richtig fertig. Habe ich gesagt, okay, ich versuch's. Habe dann den Ulrich Wiggers bekommen, das ist ein ganz bekannter deutscher Theaterregisseur. Der hat dann für das Reading dann eben oder für die Lesung Regie geführt. Ich habe 10 Schauspieler bekommen, die dann für mich gelesen haben, aber ohne Musik, weil ich kann keine Musik schreiben. Und der Thomas Zaufke, der sehr viel für die Berliner Neuköllner Oper schreibt, der war im Publikum und der hat gesagt, ich will die Musik dafür schreiben. Und dann bin ich genau. Und dann bin ich 2015 wieder mit zurück nach New York gezogen und seitdem arbeite ich da dran. Denn was man nicht weiß und was ich auch nicht wusste, ist, dass die meisten Broadway-Musicals ungefähr 10 Jahre brauchen, bis sie so weit sind, dass man wirklich sagen kann, die sind fertig. Und seitdem arbeite ich daran, habe im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, jetzt stimmt's wieder, Investoren gefunden, die eben in das Musical investiert haben. Ich habe keinen Broadway-Produzenten gefunden, deswegen habe ich auch wieder mich selbst weitergebildet. Haha, gibt das nicht bloß die dummen Pornodarsteller, sondern wir können auch was. Und habe das Ganze produziert und letztes Jahr in Los Angeles als eine Testversion für $200,000 auf die Bühne gebracht. Und da haben wir also ganz viel positive Kritik bekommen, weil es in einem Stück eben um das Behind-the-Scenes eben geht, aber auch zu zeigen, dass wir alles Menschen sind und das eben alles eingepackt in meiner Geschichte. Nur ist meine Hauptfigur Anfang 20, weil es auch so eine Coming-of-Age-Story ist, der ist sich dann eben da verliebt.
So rein hypothetisch gesehen, ne? Also musst du nicht, aber da so ein Musical-Schreiben dauert, bis es fertig ist, dauert ja 10 Jahre, hast du gesagt. Aber Das Musical, also Shootings da, wäre es da nicht möglich, noch eine kleine Szene von Schwanz und Ehrlich mit reinzubauen? Ich meine, wir würden uns auch selber spielen, das ist gar kein Problem.
So ein kleiner Song. Gerne. Oder so. Was da der Werdegang eben jetzt ist, wie gesagt, wir waren letztes Jahr in Los Angeles eben sehr erfolgreich. Da war sogar dann die Los Angeles Times, die eben geschrieben hat, das ist ein All-American Musical und das ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, weil wir haben zwar Nacktheit mit dabei, aber es ist kein Ficken mit dabei.
Nee, da bin ich raus.
Und der nächste Schritt wäre eben, also ich werde das in der nächsten Produktion in Chicago machen, da nochmal zu testen und dann nach New York, aber nicht Broadway, sondern Off-Broadway, das sind die kleineren Theater. Und von da ab schickt man es dann um die Welt und dann hoffentlich auch nach Köln und nach Berlin und dann kann man natürlich auch für euch mal eine Gastszene mit reinschneiden.
Aber ihr müsstet nackig drin sein.
Ich finde, ihr solltet dann...
Stellen wir uns nackt auf die Bühne.
Für ein Ruhmtum
genau, alles. Ihr solltet Pornodarsteller dann sein, so in einer Orgie. Ich habe, da wird so eine Orgie gedreht, wo dann auch eben diese Schwanzinjektion erzählt wird und auch gemacht wird, aber verdeckt.
Das mal und,
kurze Frage, das muss ich jetzt aber trotzdem mal kurz fragen. Ihr macht eine Schwanzinsekt, aber nur fake oder eine richtige?
Nein, es ist nur fake. Der Hauptdarsteller hat den Rücken dann eben, also lässt die Hose runter und der andere Darsteller hat eben eine Kanüle halt eben in der Hand und tut so, als würde ihm in eine Injektion setzen.
Ja, irgendwie kann man uns da einbauen. Ich bin da ganz
gut. Ihr seid dann nackte Darsteller dann eben beim Orgien-Set.
Eben, ja. So, und weil wir auch nochmal über Orgien reden wollten, müssen wir noch ein Thema mal ansprechen, was wir letzte Woche beim Pride at Home schon mal angesprochen haben.
Ja, ja, also was mich ja jetzt auch mal interessiert, du lebst ja jetzt offen mit deiner HIV-Infektion und in der Pornoszene, wie ist das da für dich, die Erfahrung, die du gemacht hast, wie wird das aufgenommen, wie reagieren, sage ich mal, Kollegen und wie ist überhaupt so dein Umgang mit der Infektion an sich?
Da ist halt eben, mittlerweile ist es wegen PrEP und eben auch wegen dem, haben wir letztes Mal schon gesagt, N ist gleich N, nicht nachweisbar, nicht ansteckend, glaube ich, heißt es im Deutschen bei euch, ne?
Genau. Nicht nachweisbar, genau, nicht ansteckend. Oder U gleich U, undetectable equals...
Undetectable equals untransmittable, genau. Genau. Also 2012 war das dann wirklich so, wo ich angefangen habe. Da habe ich nur mit Kondomfilmen gedreht, mit Kondomfirmen gedreht. Und da wurde es noch so gesagt, wir behalten das für uns. Also die Studios wussten da eben davon, aber die anderen Darsteller jetzt nicht unbedingt. Mhm. Und da ist es auch, da kommt es auch wieder auf die Studios drauf an. Es gibt einige Studios, die gehören, aber jetzt ist gerade der Maintenance Guy da. Und den lasse ich mal ganz kurz rein.
Ja. Nur für alle, die sich jetzt fragen, was zur Hölle macht ein Maintenance Guy in der Folge von Schwanz und Ehrlich, den ihr jetzt im Hintergrund hört.
There's no toilet here, it's the toilet back there. Yeah, did you bring a plunger? Yeah.
Ja, weil eine Toilette verstopft ist, müssen wir jetzt kurz den Hausmeister reinlassen. Oder zumindest
weil natürlich in den Corona-Zeiten auch Pornodarsteller neue Arbeit brauchen. Und ich hatte echt super viel Glück, dass die Mutter von einer Freundin von mir, 96 Jahre alt, super süß, einen Pfleger brauchte. Und die wusste auch von mir, dass ich Pornofilme drehe und eben auch an dem Musical da eben weiter schreibe. Und die hatte mich dann gefragt, ob ich bei ihr einziehen will in die Upper East Side und jetzt wie Gossip Girl in einem großen Apartment eben arbeite, wo man dann halt eben bei einer verstopften Toilette mal schnell den Doorman eben anruft, den Hausmeister anruft, der sich jetzt um die Toilette kümmert.
Ja,
ja geil.
Sieht der geil aus?
Dinge, die...
Nee, überhaupt nicht. Der kommt aus Mazedonien.
Das und ist schließt 80. sich ja jetzt nicht unbedingt aus. Okay, wow.
Ja, ich sage, der ist 80. Genau, wenn der jetzt ein geiler wäre, dann eben, das wäre jetzt schön, aber naja, der ist etwas älter. Egal. Auch,
darum sollte es jetzt aber nicht gehen. Wir haben gerade über deine HIV-Infektion in der Pornoindustrie geredet. Du hattest ihr schon mal gesagt, dass das von Studio zu Studio anders
genau.
ist.
Genau, also da ist es, wie gesagt, da ist es immer so ein bisschen, heutzutage ist es anders, aber es gibt immer noch Studios eben, vor allem diejenigen, die eine hetero Firma als eine Mutterfirma eben haben, bei denen wird getestet. Und da ist eben immer so, wie, nur bei denen wird getestet. Es gibt bei diesen Studios eben, wird getestet nach HIV, nach den anderen Geschlechtskrankheiten. Und wer HIV positiv ist, kann bei diesen Studios nicht mitdrehen. Ich will da jetzt niemanden outen. Das war in den Anfangszeiten so ein bisschen ein Problem. Heutzutage stehen da ja viele dazu zu ihrer HIV-Infektion. Aber früher war das wirklich so, dass man eben sehen konnte, wenn ein Darsteller viel mit den und den Firmen gedreht hat und dann aber nicht zum Beispiel mit Mandat kam, dann konnte man also ungefähr wissen, dass der eben positiv ist. Das hat teilweise was mit den Arbeitsschutzgesetzen zu tun, mit veralteten Arbeitsschutzgesetzen, wo auch die Pornoindustrie dagegen ankämpft, dass wenn ein negativer Darsteller mit einem positiven Darsteller dreht, dass es eben keine sichere Arbeitsbedingung eben ist, auch wenn da jetzt PrEP eingesetzt wird, auch wenn jetzt U equals U oder ein Kondom, trotzdem, wie gesagt, sagen die eben dann Nein dazu. Und das würde bedeuten, wenn sich ein Darsteller anstecken würde, könnte er eben das Studio verklagen. Und hier, das hört man in den Nachrichten ja immer, das sind ja dann gleich immer Millionen Summen und so weiter. Deswegen sagen einige Studios, vor allem die eben, die mit hetero, wie gesagt, die hetero Mutterfirmen haben, die sagen also Nein zu positiven Darstellern. Bei den Studios, wo ich arbeite, offensichtlich haben die kein Problem damit. Anfangs, wie gesagt, wurde das so ein bisschen verheimlicht. Ich hatte als Privatperson, als Florian, dann irgendwann mal so ein Coming-out, wo ich auch auf Facebook mal geschrieben habe, dass ich eben seit 10 Jahren mit HIV lebe. Und ich will jetzt auch endlich mal sagen, ich bin stolz auf das, dass ich mich nicht von HIV einschränken habe lassen. Und dadurch ist dann auch die Arbeit mit der Deutschen AIDS-Hilfe zusammengekommen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und 2017 hatte ich ein Grabby gewonnen von Grab Magazine, das ist in Chicago, ein Porn Award,
okay,
für einen Dreier war das. Da habe ich, glaube ich, insgesamt 40 Zentimeter Schwanz in der Szene, weil die beiden waren sehr gut bestückt und die haben dann DP, Double Penetration gemacht. Und dafür habe ich einen Preis gewonnen und bei meiner Dankesrede habe ich das angesprochen, noch eben, dass eben seit es eben seinen PrEP gibt, seitdem es U equals U eben gibt, dass wir jetzt ohne schlechten Hintergedanken, schlechtes Gewissen eben kondomlose Filme drehen können, aber dass es halt immer noch schwierig ist für positive Darsteller wie ich. Und da war ich halt einer der Ersten und ich glaube der Einzige, der so offen wirklich da bei so einer Preisverleihung dann eben sein Coming-out hatte. Und da war ich wirklich überrascht, dass ich gar keine negative Presse bekommen habe. Also auch keine Fans, die gesagt haben, Giftschleuder oder irgendwelche Darsteller, die gesagt haben, ich will nicht mit dir drehen, sondern dass das insgesamt wirklich gut entgegengenommen wurde. Und seitdem, jetzt bei immer mehr HIV-Kampagnen, sieht man eben, dass Pornodarsteller da offen zu ihrer HIV-Infektion eben stehen. Und hat natürlich jetzt eben was damit zu tun, weil als ich angefangen habe 2012, gab es noch kein PrEP, die Präexpositionsprophylaxe.
Sehr schön.
Ja. Die Pille davor, die eben vor einer HIV-Infektion schützt, die wurde 2013 wurde die zugelassen in Amerika. Und dadurch hat sich dann halt sehr, sehr viel schnell verändert. Michael Lucas, Lucas Entertainment, mit denen ich für ein Jahr lang exklusiv war, die haben in der Zeit dann gesagt, dass sie eben von Kondomfilmen auf kondomlose Filme umstellen. Ich habe damals noch ein bisschen gewartet, weil ich gesagt habe, PrEP ist halt noch nicht überall erhältlich. Und habe dann da eben gewartet bis 2015 dann eben, als ich meinen ersten Baerbeck-Film, kondomlosen Film gedreht habe mit Christian Björk in Madrid.
Ja. Das war übrigens nochmal der Hausmeister.
Genau, die Toilette scheint jetzt etwas mehr verstopft zu sein von meiner alten Dame. Sie benutzt immer sehr viel Toilettenpapier.
Okay.
Ah, ja. Bis gerade eben war ich noch eifersüchtig auf Lars, weil er einen blauen Haken auf Instagram hat. Das hat sich gerade geändert. Ich bin eifersüchtig auf Hans Berlin. Ich möchte auch gerne einen Award für eine Double Penetration haben.
Und die war sehr geil. Die, also das war, hat sehr viel Spaß gemacht.
Du hast ein Award dafür bekommen, das muss geil gewesen sein.
Und vor allen Dingen, das können Micha und Lars jetzt nicht sehen, aber du, deine Augen sind tatsächlich so aufgeleuchtet. Ich habe gedacht, okay, was kommt jetzt für eine Geschichte?
Da strahlt er.
Da freut er sich.
Aber ich finde es umso wichtiger, dass man sich halt eben auch diesen Themen stellt und vor allen Dingen auch offen damit umgeht. Und das ist auch das, was wir so in den letzten Monaten, Jahren auch erlebt haben. Umso offener man Themen anspricht, umso weniger Shit kommt dabei rum und umso weniger Hate kommt dabei rum. Und viel wichtiger ist doch unsere Aufgabe, einfach die Leute weitergehend immer wieder so ein bisschen aufzuklären und abzuholen.
Und das finde ich sehr schön und deswegen höre ich euch auch gerne zu, auch im fernen Amerika. Und das habe ich eben
du
auch mitbekommen.
Du bist das, der die immer hört.
Und das habe ich eben mitbekommen, dass mir halt Porno die Möglichkeit gibt, dass da ein Sprachrohr, eine Stimme halt eben gibt und dass ich da eben auch aufklären kann. Und dadurch kam dann eben auch die Arbeit mit der Deutschen Aids-Hilfe zusammen, wo ich ja dann Rollenmodell wurde für Schutz durch Therapie /U=U und für die eben einige Veranstaltungen gemacht habe, wo ich eben dann nochmal genau darüber erzähle. Und ich finde das eben auch schön, dass wir jetzt diese Porno-Fantasie, Porno ist ja eine Fantasie und HIV, dass es jetzt nicht mehr, dass es fast Hand in Hand jetzt eben geht, dass man da keine Angst mehr davor haben muss.
Dass es eben kein Problem mehr ist, ja, ganz klar. Wie lange machst du das jetzt mit der Deutschen Aids-Hilfe?
Das ist dann insgesamt seit 2000, die Zeit vergeht so schnell, 2018 waren da, glaube ich, meine ersten Einsätze eben mit der Deutschen Aids-Hilfe. Und letztes Jahr war ich jetzt in meinem Musical das ganze Jahr beschäftigt und war da sehr lange in Los Angeles und habe da alles zusammengebaut und genetworked. Aber vorher war ich so viermal im Jahr in Deutschland eben unterwegs. Auch in Köln haben wir eine Veranstaltung gehabt, in Frankfurt, wo es halt immer heißt, Hans Berlin kommt, der Pornodarsteller kommt und redet eben über seine HIV-Infektion und über PrEP und über U equals U. Und das finde ich halt eben schön, wie gesagt, Porno gibt mir da diese Stimme. Und da muss ich immer sagen, ich wollte nie Pornofilme drehen. Ich habe auch immer gedacht gehabt, so Porno ist so ein bisschen schmuddelig und wenn ich jetzt Hollywood-Schauspieler werden wollte und ich wurde dann so Pornodarsteller, also bin ich ein Versager, habe ich meine Träume aufgegeben.
Nein, kein Fall.
Nee, aber das ist so ein Struggle, den man halt mit sich selbst dann eben hat.
Klar.
Und vor allem, ich habe meine Eltern, kannst natürlich dann nicht irgendwie so sagen, so, hey, ich drehe jetzt Pornofilme. Alleine auch schon, wie haben die Freunde drauf reagiert? Aber genau was Lars gerade gesagt hat, je offener du mit allem umgehst, umso weniger Probleme hat man. Man erzeugt dann wirklich so seine eigene Bubble dann eben, weil ich habe gemerkt, seitdem ich mit meiner HIV-Infektion so gut umgehe und offen drüber spreche und auch auf Grindr und Scruff eben drauf schreibe, U equals U, muss ich nicht irgendwelche blöden Fragen beantworten, so hey, bist du denn jetzt positiv und so weiter, sondern dann ist es einfach raus. Und ich habe 2014 dann auch meinen Eltern davon erzählt gehabt, von meiner HIV-Infektion und genau, die wussten nämlich da jahrelang nichts davon und habe dann eben auch gesagt gehabt, so ich drehe Pornofilme und
alles in einem. Dann,
alles genau, in alles einem. In einem.
Ach, und die hat dann mein Vater auch gemacht.
Genau, und mein Vater meinte dann so, weißt du noch, als du damals gesagt hast, dass du schwul bist und wir haben gesagt, du bist unser Sohn und wir haben dich lieb und daran ändert sich nichts und das Gleiche haben sie dann da auch gesagt. Oh. Und meine Eltern dann beide unabhängig voneinander meinten dann, du, dein Bruder, der arbeitet ja in Versicherung, wir wissen nicht so genau, was er da so macht, das können wir bei deinem Job jetzt auch mal so lassen.
Aber ja, cool. Aber sehr sympathisch.
Aber sie wissen. Sie wissen, wenn der Hans Berlin unterwegs ist, sie wissen also, dass
ich da kennen auch dein Alter Ego. Genau. Also sie könnten theoretisch nachgucken, weil ich habe, wie gesagt, wir haben uns bevor wir mit dir geredet haben, kurz dein Twitter-Feed angeguckt. Und ich sag mal so, das ist mein Job-Rechner. Ich habe einfach vorsorglich die Chronik einmal gelöscht, weil ich will nicht, dass mein Chef weiß, dass ich diesen Podcast mache. Und er weiß auch, dass hier Sexsachen auf diesem Rechner gesucht werden. Aber es war dann doch sehr explizit direkt. Es war mir ein Fest. Wir haben jetzt, glaube ich, fast 50 Minuten geredet. Mit verstopfter Toilette. Alle drum und dran. Wir haben ein bisschen aus deinem Alltag gelernt, was du so täglich, also täglich jetzt nicht mehr, weil Corona, aber täglich theoretisch gemacht hast. Dein Musical Shooting Star und auch, was deine HIV-Infektion mit der Pornoindustrie gemacht hat oder vielleicht auch zumindest in deiner eigenen Blase. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns dann irgendwann, wenn Corona vorbei ist. Wir kommen, wie gesagt, Zur ersten Deutschlandpremiere von Shooting Star sind wir sowas von dabei, wenn nicht sogar mit auf der Bühne, wie eben, Micha sich das wünscht.
Das wäre sehr schön, da würde ich mich echt drüber freuen.
Natürlich.
Kein Problem, das ist jetzt zugesagt. Da mischen wir mit sein. Aber es war super angenehm und vor allen Dingen für mich war einfach jetzt gerade so interessant, weil ich gerade schon so den Jungs ein Zeichen gegeben habe, so von wegen, ich habe irgendwie kaum geredet, aber das lag daran, dass ich es wirklich spannend fand und einfach gut zuhören konnte. Und deswegen war ich jetzt heute auch mal so ein bisschen wortkarg.
Ja, uns hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du kommst nochmal wieder.
Ja.
Danke, ich fand es auch sehr schön. Und ich werde meine Hans Berlin Instagram jetzt irgendwann nochmal installieren. Da habe ich 2 Arschpick-Bilder drauf und wurde dann gelöscht. Keine Ahnung warum. Das muss ich auch nochmal neu machen. Ansonsten gibt es von Shooting Star eben auch Instagram und Facebook und Twitter. Da könnt ihr auch nochmal folgen und gucken, was alles mit Shooting Star eben passiert.
Folgen ja, sehr alle. Cool.
Hans, ich weiß nicht, wie es bei den beiden hier aussieht, aber ich glaube, dass die auch große Lust drauf haben. Falls irgendwann mal ein großes Vorspritzen im Vorsprechen ist, dann lad uns bitte ein.
Ihr müsst dann auch mal zum Singen dann anfangen. Wir werden jetzt auch mal ein Singen, ein Nacktsingen dann
auch
mal.
Das haben wir ja schon bewiesen, dass wir das nicht können.
Auch bald.
Ja, also.
Aber ihr seht geil aus, das passt.
Das reicht. Wie gesagt, wir laufen einmal von links nach rechts über die Bühne und stehen dann bei der Premiere da und machen dann Promo, weil das können wir.
Ja, ausziehen geht auch. Weniger pornografisch geht es auf unserer Instagram-, Facebook- und Twitter-Seite zu. Auf YouTube leider auch nicht, denn wir werden sonst gesperrt. Aber folgen könnt ihr uns trotzdem dort.
Genau, und ansonsten könnt ihr natürlich auch Hans Berlin auf Twitter folgen. Da gibt es auf jeden Fall auch ein bisschen mehr zu sehen.
Ja. Da gibt es eindeutig mehr zu sehen. Wir haben auch einen Pornoclip, ist mir gerade eingefallen, bei Twitter, nämlich mit Michaela Schäfer, wie sie ihre Brüste rausholt. Das ist der einzige Pornoclip, den wir haben. Ah, ja. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Sonntag und hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Viel Spaß beim Pornos gucken.
Bis bald und danke,
Hans. Ich sag danke.
Tschüss. Dankeschön.